Der nächste Winter kommt. Wir merken es gerade, Temperaturen gehen so ein bisschen zurück. Die Winterpneu, bei mir sind sie seit gestern auf dem Auto drauf, bei den meisten anderen wahrscheinlich auch. Im Wetterbericht hören wir es, die Schneefallgrenze sinkt langsam. Die großen Alpenpässe haben Wintersperre. Meine Frau kommt wieder zu mir, um sich ihre Hände zu wärmen. Kurz gesagt, der Sommer ist vorbei. Und jetzt stellt euch einmal folgende Szene vor. Vielleicht, wer mag, die Augen einmal schließen. Der Wind ist schneidend kalt. Auf dem Weg ins Büro sieht man ihn stehen. Zu dünner Mantel, gebückte Haltung. Die Hände hält er in den warmen Strom des Lüftungsschachtes vor einer Bank. Er friert und er tut einem leid. Mittags sieht man den Mann wieder bei Evas Tisch im Haus der Diakonie. Das warme Essen wird ihm gut tun und die Gespräche auch. Das ist ein Kurzbericht, der aus einem Spendenaufruf der evangelischen Kirche bzw. der evangelischen Gesellschaft in Stuttgart kommt. Jetzt die letzten Tage war es noch recht warm, von daher ist es vielleicht schwer vorstellbar, aber doch wird es kühler. Wärme und Kälte sind allerdings nicht nur eine Frage der Jahreszeit und nicht immer eine Frage, wie viel Grad Celsius es hat. Die Kälte in unserer Welt nimmt mehr und mehr zu. Da, wo immer mehr Technik und Geld regieren, da wird es kalt, da verkümmert die Liebe und da erstarrt das Leben. Ich mag mich an eine Fernsehdiskussion erinnern. Es ging um ethische Fragen, wie lange man älteren Menschen medizinische Hilfe noch gewähren soll. Und da waren dann auf der einen Seite unter anderem der damalige Präses der Evangelischen Kirche in Deutschland, Manfred Schneider, und ein, weiß jetzt nicht mehr, was genau den Namen gewesen ist, auf jeden Fall hat er sehr, sehr technisch argumentiert und eigentlich nur nach dem Kosten-Nutzen-Faktor. Was nützt der alte Mensch noch, wenn er nichts mehr nützt, dann sparen wir uns das Geld für die Operation. Und Manfred Schneider hat den Mann angeschaut und man merkte richtig, wie es ihn erschauert hat und er sagte, mir wird kalt, wenn ich Sie so reden und argumentieren höre. Da verkümmert die Liebe, da erstarrt das Leben und das Schlimmste daran ist, die Welt gewöhnt sich dran. Auch wir Christen. Leider sind auch immer mehr Christen dabei, sich abzufinden mit der zunehmenden Kälte. Sich abzufinden mit Arbeitslosen, mit kaputten Familien, mit Obdachlosen, mit immer mehr gescheiterten Existenzen oder Menschen, die am Leben verzweifeln. Es gibt immer mehr Christen, die immer weniger zur Erwärmung der Welt beitragen. Aber nicht Gott. Gott hat sich nie abgefunden mit den Zuständen, mit den Umständen in dieser Welt. Und das zieht sich wie ein roter Faden durch die Bibel. Von Anfang bis Ende ist er auf der Suche nach seinem Menschen, weil er sie liebt. Weil er sie liebt, kann er sich nicht damit abfinden, wie wir Menschen oder uns immer kälter wird und wir immer weiter von ihm weggehen. Gott ist Liebe. Mit diesen Worten beginnt unser Predigttext aus dem ersten Johannesbrief, den ich gerne lesen möchte. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollendet worden, dass wir am Tag des Gerichts zuversichtliches Vertrauen haben, dass genau wie er ist, auch wir in dieser Welt sind. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollendete Liebe treibt die Furcht aus, Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich fürchtet, der ist noch nicht vollendet worden in der Liebe. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Und wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, der soll auch seinen Bruder lieben. Und ich mache die Klammer auf, das schließt die Schwestern mit ein. Klammer zu. Wir wollen beten. Lieber Heiland Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort heute Morgen. Sicherlich ein herausforderndes Wort, aber mit der Hilfe von deinem Heiligen Geist werden wir es richtig verstehen und aufnehmen. Danke, dass du uns das Herz öffnest, dass du zu uns reden willst. Amen. Bei meiner Mama in Ostfriesland oben, da kommt an dieser Stelle in der Regel die Anrede, so nach dem Predigtext und Gebet, liebe Gemeinde. Also hier, liebe freie evangelische Gemeinde. Aber warum eigentlich liebe Gemeinde? Weil wir alle so lieb sind, weil wir so viel Liebes tun, haben wir deswegen es verdient, mit Liebe Gemeinde angesprochen zu werden? Sind wir so richtig zum Liebhaben, so zum Knuddeln? Was sagen die Menschen in eurer Umgebung? Was sagt deine Frau? Was sagt dein Mann? Was sagt dein Nachbar? Was sagt dein Arbeitskollege? Bist du lieb? Was sagt der Vertreter, der an deiner Haustür nervt? Oder was sagt der Obdachlose, dem ich in Zürich am Bahnhof begegne? Wie dem auch sei und wie die Antwort ausfallen wird, die ersten Worte von dem Predigttext lassen keinen Zweifel zu, dass wir geliebt sind. Wir sind eine Liebe und eine geliebte Gemeinde. Denn Gott sagt, die Bibel sagt, Gott ist Liebe. Ja, wir hier in der FEG Uetikon, wir sind eine liebe Gemeinde. Wir sind eine liebe Gemeinde, weil wir von Gott geliebt sind. Wir sind die Geliebten Gottes, jedes einzelne von uns. Egal wie du dich gerade fühlst, egal wie nah du Gott im Moment bist oder vielleicht auch nicht, du bist ein Geliebter, eine Geliebte Gottes. Gott ist die Liebe, ein einmaliger, geradezu unerhörter Satz. Also ich weiß nicht, man möge mich verbessern, aber ich kenne keine andere Religion, die so von ihrem Gott spricht. In anderen Religionen sind die Götter oder Götzen doch eigentlich völlig unnahbar. Man hat Angst, sie treiben ihre Spiele mit ihren Gläubigen, sind auf einem Beobachtungsposten und warten nur, bis man einen Fehler macht, damit man die Menschen verurteilen und knechten kann. Die einen oder die anderen lösen einfach Furcht und Schrecken aus. Man hat Angst vor seinem Gott. Der dreieinige Gott, der uns in der Bibel beschrieben wird, ist anders. Gott ist die Liebe, sagt die Bibel. Nicht romantisch, nicht verklärt und nicht blind. Oh nein, Gott sieht klar, sehr klar sogar. Viel klarer, als manchen von uns lieb ist. Er kennt uns und er kennt uns durch und durch. Und wir Menschen von Anfang an haben wir Gott misstraut. Von Anfang an ein wenig auf der Flucht vor ihm, aber von Anfang an lässt Gott uns nicht einfach gehen, sondern geht uns nach. Wisst ihr, was die erste Frage in der Bibel war? Wie lautet die erste Frage, die in der Bibel formuliert wird? Genau. Mensch oder Adam, wo bist du? Mensch, wo bist du? Ich suche dich. Ich sehne mich nach dir. Ich will wissen, wo du bist. Und die Suche Gottes nach seinen Menschen zieht sich wie ein Faden durch die ganze Bibel durch. Er ringt um sein Volk. Im Alten Testament sind die Propheten sein Sprachrohr. Durch sie ruft er seine Menschen und er sehnt sich nach ihnen. Er klagt über die Unwilligkeit, manchmal wirklich Unfähigkeit zur Umkehr. Er leidet an der Kälte und Unbarmherzigkeit, an der Hartherzigkeit und Lieblosigkeit untereinander. Gott leidet an der fehlenden Gemeinschaft Menschen untereinander und an einer fehlenden Gemeinschaft mit ihm. Und in diesem Leiden bleibt Gott nicht untätig. Er handelt. Seine Liebe wird sichtbar in Jesus Christus. Johannes schreibt kurz vorher in dem Brief: Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, dass wir durch ihn leben sollen. Im Vers 9. Die Liebe Gottes ist nicht erschienen, dass alle Probleme, Fragen in unserem Leben gelöst sind. Absolut nicht. Viele von uns wissen, dass wir auch im Glauben Schwierigkeiten, Nöte, Fragen haben. Die Liebe Gottes ist nicht erschienen, dass ein für alle Mal das Leid in dieser Welt ausgemerzt werde und auch nicht, dass alle Unglücke verhindert würden. So schrecklich sie auch sind und so sehr sie auch unseren Glauben manches Mal erschüttern können. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt. Jesus Christus. Er ist der sichtbare Liebesbeweis Gottes. Der unüberbietbare Liebesbeweis Gottes an uns Menschen. Er hat ihn in die Welt gesandt. Wozu? Damit wir leben sollen. Wenn wir das gerade Gehörte wirklich ernst nehmen, dann können wir ohne Jesus Christus gar nicht wirklich leben, frei leben. Also fallen wir einer Illusion zum Opfer, sofern wir meinen, Jesus in unserem Leben nicht brauchen zu können, auf ihn verzichten zu können, dann leben wir in einer Illusion. Oder soll das Leben sein? Lebenslang allen Möglichen und Unmöglichen nachrennen, was einem angeboten wird, was einem Erfüllung bietet? Nachrennen und bei allem Rennen und Greifen und haben wollen, innerlich hohl, leer bleiben und schließlich vor dem Nichts zu stehen? Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und uns zur Versöhnung seinen Sohn gesandt hat, zur Versöhnung für unsere Sünden. Gottes Liebesaktion läuft auf die Versöhnung von ihm und uns hinaus. Und Sünden, das sind nicht kleine moralische Aussetzer, oder das Stück Schoki, wo ich knoha, was ich eigentlich nicht sollte. Sünde ist mehr. Wir Menschen sind von Natur aus Sünder. Wir wollen unser eigener Herr sein. Wir wollen nach unseren eigenen Regeln und Maßstäben leben. Es liegt in unserer Natur, dass wir uns nicht irgendwo unterordnen wollen. Sünde ist kein Bagatellschaden. Sünde ist ein Totalschaden. Und Gott setzt alles daran, diesen Schaden aufzuheben. Er setzt alles daran, dass es bei uns Menschen eben nicht bei diesem Totalschaden bleibt. Und Jesus hat sein Leben nicht nur mit Menschen geteilt, mit Menschen unterwegs gewesen, sondern er hat sein Leben geopfert für uns. Er hat sich stellvertretend für uns geopfert und alle menschliche Schuld beglichen. Und so hat er ganz neue Voraussetzungen geschaffen für ein wirkliches, erfülltes und freies Leben. Gott ist Liebe. Und in Jesus ist diese Liebe Gottes Person geworden, greifbar geworden, sichtbar geworden. Dir und mir gilt sie. Oder wie Johannes es auch nochmal schreibt, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. Es gibt nichts Größeres und es gibt nichts Schöneres. Es gibt nichts Wichtigeres über uns zu sagen als, wir sind Geliebte Gottes, liebe, freie, evangelische Gemeinde. Von Gott Geliebte, gegen alle Möglichkeiten, entgegen aller Bedenken, die wir haben können, auch entgegen aller Gefühle, die uns manchmal plagen. Es gilt gegen alle menschlichen, gemachten und auch gegen alle kommenden Erfahrungen. Wir sind und wir bleiben Geliebte Gottes. Und was für uns gilt, gilt auch für die anderen. Das gilt auch für die Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Für die Menschen um uns herum. Für den Nachbarn. Für den Arbeitskollegen, für den Schulkollegen. Für den Freund, der Jesus noch nicht kennt. Gerade auch die, die so anders sind als ich, sind von Gott Geliebte. Und auch die sind von Gott geliebt, an denen ich womöglich überhaupt nichts Liebenswertes finde, um die ich einen großen Bogen mache, wo ich am liebsten die Straßenseite wechsle, wenn ich sie mir entgegenkommen sehe, mit denen ich vielleicht nicht mehr als nur mal ein Grüezi austausche, weil mir nach einem Gespräch mit ihnen nicht zumute ist. Auch sie sind von Gott geliebt. Und selbst wenn sie in ihrem Leben restlos unter die Räder gekommen sind, die Liebe Gottes gilt auch ihnen. Auch meine Feinde, die, die mir Böses wollen, sind von Gott geliebt. Meine Liebe, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber meine Liebe kann an Grenzen kommen. Wenn ich dann menschlich denke und dann, nein, den nicht. Aber Gottes Liebe ist anders. Gottes Liebe ist grenzenlos, maßlos. Sie ist ihm ernst. Es geht kein Mensch über diese Erde, den Gott nicht liebt. Es geht kein Mensch über diese Erde, für den Jesus Christus nicht gekommen wäre, dass er leben solle. Jesus Christus ist von Gott gesandt zur Versöhnung für unsere Sünden und das gilt. Es gilt uns, es gilt jedem anderen. Geliebte sind wir und deshalb gilt für uns, wir sind eine liebe Gemeinde. Und wir sind eine liebe Gemeinde, wenn wir in der Liebe bleiben. Wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und jetzt mache ich etwas, wovon ein Dozent uns auf der Krishona immer abgeraten hat. Ich benutze ein griechisches Wort. Denn das griechische Wort für bleiben, menei, kann auch bedeuten, sich aufhalten. Kann sogar heißen logieren, kann heißen wohnen. Und das heißt, ich wohne in der Liebe Gottes. Es ist ein Unterschied, ob ich vom Hörensagen von Gottes Liebe weiß oder ob ich zu Gott gehöre. Es ist ein Unterschied, ob ich von Gottes Liebe ein wenig berührt bin oder mein Herz durchtränkt ist von seiner Liebe. Ob mein Herz so angerührt ist, dass ich wirklich bei ihm wohnen will, seine Nähe suche. Es ist ein Unterschied, dass ich, wenn ich so leben will, dass ich mich seiner Liebe ständig neu aussetze. Buchstabieren wir das doch einmal durch, was es heißt. Bleibt in Gottes Liebe. Wer dort bleibt, in dem Raum, in der Atmosphäre, in der Gegenwart, der setzt sich Gott aus. Und der atmet, bildlich gesprochen, die Luft seiner Liebe ein. Und warum sollte mich dann plötzlich wieder Angst überfallen, dass Gott es doch nicht so ernst meint mit seiner Liebe? Wer in Gottes Liebe bleibt, der hat nichts zu befürchten, denn darin ist die Liebe bei uns vollkommen. Oder wie es auch wieder wörtlich übersetzt heißt, denn darin kommt sie bei uns zum Ziel. So dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts. Gott nimmt nicht plötzlich das zurück, was er uns in Jesus Christus versprochen hat. Der Hebräerbrief sagt, Jesus Christus derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Gottes Wort bleibt ein für allemal. Es gilt. Wer in Gottes Liebe bleibt, der fällt nicht bei ihm plötzlich durch oder der fällt nicht aus seiner Liebe heraus. Er ist aufgefangen, er ist gehalten, er oder sie ist und bleibt ein Kind Gottes. Wer in Gottes Liebe bleibt, der wird durch diese Umgebung, der wird durch diese Atmosphäre geformt, verändert. Die Liebe Gottes prägt und beeinflusst. Ich lasse mich von ihm verändern. Wer in der Liebe bleibt, der lebt nicht für sich allein. Denn Gott hat keine Einzelkinder. Ich bin herausgefordert, in dieser Liebe zu bleiben und diese Liebe zu leben, dass sie nach außen hin sichtbar wird. Gott setzt uns nicht in ein Einzimmer-Apartment, in dem ich mich mit meinem lieben Gott einrichten kann. Und er setzt mich auch nicht in eine Wohngemeinschaft mit lauter Gleichgesinnten. Auch wenn mir das manches Mal lieber wäre. Nein, ich habe Gott für mich nicht allein exklusiv. Auch du nicht. Wir miteinander als Gemeinde haben Gott. Und wir sind miteinander herausgefordert, vorwärts zu gehen in dieser Liebe, hinauszugehen. Wir sind eine liebe Gemeinde, die dazu da ist, zu lieben. Liebe weiterzugeben. Lasst uns lieben, heißt die Herausforderung. Ganz sicher nicht die ganze Welt, damit wären wir alleine hoffnungslos überfordert. Johannes zieht den Kreis hier sehr, sehr eng. Wisst ihr noch, wen wir lieben sollen? Liebe den Bruder. Liebe die Schwester. Fang in deiner Umgebung an. Also die, die unter der gleichen Adresse wohnen, die, die hier zu unserer Gemeinde gehören, die allernächsten Mitchristen. Es geht nicht um alle Armen und Kranken in dieser Welt. Ich habe es gesagt, das würde uns überfordern. Aber es geht vielleicht um den Nächsten, der uns begegnet. Es geht um den Nachbarn, der vielleicht alleine nicht mehr einkaufen kann. Es geht aber auch um den Nachbarn, der nur mal unfreundliche Worte hat. Und es geht um den Obdachlosen, der alleine am Bahnhof sitzt. Es geht nicht um alle Altgewordenen, aber eben um die, die nicht mehr einkaufen kann. Unsere Liebe ist nicht zu allen Arbeitslosen gefordert, aber vielleicht zu der Kollegin, zu dem Kollegen, wo wir wissen, dem ist gekündigt worden. Wo wir wissen, es fordert sie oder ihn heraus. Und es geht in Sachen Liebe um die Person in unserer Gemeinde, die vielleicht immer etwas auszusetzen weiß. Es geht um die Person, die sich vielleicht wichtiger nimmt oder auch so auftritt, dass man sich selber ganz klein und unbedeutend vorkommt. Liebe deinen Nächsten. Ich weiß und ich spüre das immer wieder, dass das hier in unserer freien evangelischen Gemeinde Uerdingen-Männedorf gelebt wird. Das ist jetzt nicht einfach nur, dass ich das gesagt habe, sondern das spürt man wirklich. Und ich bin froh, dass das bei vielen bei uns in den Köpfen drin ist. Aber ich möchte es doch noch einmal betonen. Lasst uns lieben. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Lasst uns lieben. Ganz bescheiden hier vor Ort, aber ganz konkret in unserer freien evangelischen Gemeinde Uerdingen-Männedorf und in unserer persönlichen Umgebung. Lasst uns einander wahrnehmen, ernst nehmen, aufeinander zugehen. Lasst uns einander so annehmen, wie wir sind und nicht so, wie wir den anderen haben wollen. Lasst uns einander gegenseitig die Liebe Gottes gönnen, dass jedes Einzelne ein Geliebter, Geliebte Gottes ist und uns darüber freuen. So bleiben wir in der Liebe, denn damit, dass wir uns freuen, ist ein Anfang gemacht. Ist ein Anfang gemacht, der zur Erwärmung unseres menschlichen Klimas beiträgt. Und dann kann der nächste Winter kommen. Amen. Wir wollen beten. Lieber Heiland Jesus Christus, es fordert uns manches Mal heraus, Wärme zu geben und zu lieben. Aber wir danken dir, dass du uns bedingungslos liebst, dass du uns ohne Ansehen der Person liebst. Und wir vertrauen darauf, dass du uns immer wieder neu hilfst und anleitest, durch deinen Heiligen Geist in dieser Liebe zu bleiben und diese Liebe weiterzugeben. Wir danken dir dafür. Amen.